noch 4-mal schlafen, dann ist Heiligabend.
Und noch 65-mal schlafen und dann ist Bundestagswahl.
Ja, diese Woche sind wir tatsächlich wieder einen guten Schritt weitergekommen zur Bundestagswahl. Die Vertrauensfrage wurde ja gestellt und verloren und die meisten Wahlprogramme wurden vorgestellt.
Wir fassen euch in dieser Folge unter anderem zusammen, was da eigentlich so drin steht und was die Parteien sich so für die Zukunft vorstellen.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und wir sprechen diese Woche unter anderem über den Wirtschaftswahlkampf und die Frage, wie es eigentlich mit der deutschen Wirtschaft gerade so steht. Dann natürlich auch noch über El Hotzo und seine Entschuldigung. Und wir gucken in die USA, da gibt es nämlich gerade mysteriöse Drohnenflüge.
Mysteriös. Und bevor wir starten, eine kurze Anmerkung. Wir hatten ja vor ein paar Wochen über Zahlen zur Gewalt gegen Frauen gesprochen, nämlich unter anderem, dass es im Jahr 2023 360 Femizide gegeben haben soll, also quasi jeden Tag einen. Diese Zahlen kamen vom BKA und dem Innenministerium, also eigentlich seriöse Quellen. Trotzdem werden diese Zahlen aktuell kritisiert, weil dabei wohl fast jeder Mord an einer Frau auch als Femizid gewertet wurde. Die gängige Definition von Femizid ist aber, dass es ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Und bei diesen Zahlen vom BKA weiß man jetzt halt gar nicht, warum diese Frauen getötet wurden. Es sind, glaube ich, 2 Frauen als Mordopfer nicht in diese Femizide reingezählt worden, weil es da um Raubmord ging. Aber alle anderen wurden halt reingezählt. Und ja, das ist ein bisschen komisch. Das soll das Problem aber so oder so auch gar nicht kleinreden. Es ist nur wichtig, dass solche Themen eine klare Faktenbasis haben. Und weil wir das Thema vor ein paar Wochen besprochen haben, haben wir hier nochmal eine kleine Anmerkung dazu eben jetzt gemacht. Und damit starten wir aber in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Beim ersten Post geht es um die Vertrauensfrage. Die hat noch Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag wie erwartet verloren. Die meisten Abgeordneten haben Scholz das Vertrauen entzogen und den Weg für die Neuwahlen im Februar freigemacht. Dass das passiert, war ja klar, seit die Regierung im November zerbrochen ist. Diese Vertrauensfrage ist aber eben notwendig, damit Scholz jetzt dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vorschlagen kann, den Bundestag aufzulösen. Ganz offiziell nach dem Grundgesetz hat er jetzt 3 Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob er zustimmt und eine Bundestagswahl innerhalb von 2 Monaten ansetzt. Das ist aber wirklich alles eher Formsache. Steinmeier hat schon gesagt, dass er das machen wird. Vermutlich am 27.12., damit dann am 23. Februar die Neuwahlen stattfinden können.
Und weil das sofort die Frage auslöst, hat Deutschland dann zwischendurch jetzt einfach keinen Kanzler und keinen Bundestag oder was, wenn das alles aufgelöst wurde? Doch, sowohl Scholz als auch die Bundestagsabgeordneten bleiben geschäftsführend im Amt, bis es eben am 24.02. ein neues Parlament geben wird, also am Tag nach der Bundestagswahl, beziehungsweise dann der Bundestag einen neuen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin gewählt hat. Das kann allerdings auch noch mehrere Monate dauern, bis dann eben eine neue Regierung zusammengesetzt wurde nach der Wahl. Übrigens war das jetzt das 6. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass der Bundestag über die Vertrauensfrage abgestimmt hat. Kleiner Fun Fact für euch. Super, super funny.
Fun. Auf dem 2. Post geht es um neue, alte Songs von Michael Jackson. 15 Jahre nach seinem Tod sind nämlich Kassetten aufgetaucht mit bisher unveröffentlichten Liedern von ihm.
Und es scheint tatsächlich noch jemand einen Kassettenrekorder zu haben, um die dann auch anzuhören. Gefunden wurden sie auf jeden Fall von einem Ex-Polizisten in Los Angeles. Der hat nämlich so einen alten, nicht mehr genutzten Lagerraum gekauft mit allem, was da so drin war. Danach hat sich herausgestellt, dass dieser Lagerraum dem ehemaligen Musikproduzenten Brian Lauren gehört hat. Und der hat zwischen 1989 und 91 mit Michael Jackson eben Songs aufgenommen. Insgesamt geht es um 12 Tracks. Und dieser Typ, der die gefunden hat, der meinte jetzt, er hätte Gänsehaut gehabt, als er sich die angehört hat. Das sind nämlich nicht nur Musikaufnahmen, sondern teilweise hört man Michael Jackson und vermutlich den Produzenten über den Arbeitsprozess reden und so ein bisschen miteinander Witze machen und so.
Aber, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, der Finder darf die Songs nicht veröffentlichen. Die Rechte sollen nämlich schon bei den Nachlassverwaltern von Michael Jackson liegen und die sollen wohl auch im Besitz von den Originalaufnahmen sein. Also das war jetzt wohl nicht die erste Aufnahme davon. Der Finder darf die Kassetten allerdings verkaufen bzw. versteigern, wenn er das möchte. Also wenigstens kann er damit noch ein bisschen Geld verdienen.
Auf Platz 3 ist ein Post darüber, wie unterschiedlich Leute Weihnachten feiern. Es gibt dazu nämlich eine Studie von der Universität der Bundeswehr in München und die will jetzt herausgefunden haben, dass es 3 unterschiedliche Weihnachtstypen gibt, wie sie sagt, nämlich die Großzügigen, die PragmatikerInnen und die Traditionsbewussten.
Ich konnte ehrlich gesagt nicht rausfinden, warum das jetzt die Bundeswehr in München macht und warum die das interessiert, aber wir nehmen es jetzt einfach mal so an.
Für mich sind auch ganz viele Red Flags jetzt schon von Anfang an drin, weil es gibt ja diese Bullshit-Science, also so wissenschaftliche Studien, die nur veröffentlicht werden, damit sie Medien aufgreifen. Das sind dann ganz oft diese Kaffee hat die und die Eigenschaft und löst das und das aus oder Schokolade macht glücklich und so.
Da wollte jemand was rausfinden,
genau, dann fragt man da so 20 Leute und macht dann irgendwie so, sagt dann, hier gibt es 3 Typen und so. Und
ja, also mir fehlt da auf jeden Fall auch ein Typ. Da kommen wir vielleicht gleich dazu.
Aber ich finde es so, eine Universität der Bundeswehr stellt jetzt Weihnachtstypen vor. Also irgendwie fühlt sich das komisch an.
Ich glaube, alle wollen sich wohlfühlen und das machen wir jetzt auch ganz kurz. Ja. Also die Großzügigen verschenken lieber Dinge, als etwas zu bekommen und finden Zeit mit der Familie und gemeinsames Essen besonders wichtig. Mhm. Die PragmatikerInnen mögen Weihnachten ohne viel Bling-Bling. Also die feiern praktische Geschenke wie Geld und freuen sich über die Ruhe an den Feiertagen und sind besonders von dem Song Last Christmas genervt. Die dritte Gruppe ist auch die kleinste. Das sind die Leute, die viel Wert auf Bräuche und Religion legen. Und mir persönlich fehlt Gruppe 4 namens Grinch, die einfach gar nicht Weihnachten mögen. Das kommt da drin ja überhaupt nicht vor.
Stimmt.
Und da würde ich mich auch dazu zählen.
Du hast Weihnachten?
Ich finde es saustressig.
Aber es ist doch so schön.
Ja, wenn ich Zeit dafür hätte, würde ich es schön finden, aber es passiert halt einfach nicht.
Aber das Schöne ist ja, dass es so in den Alltag reincrasht und natürlich auch so ein bisschen eigenen Stress nochmal auslöst. Aber dann dreht sich die Welt ein bisschen langsamer und alles ist ein bisschen entspannter.
Wenn es dann wirklich mal schneien würde, dann wäre ich, glaube ich, okay damit. Aber so ist es einfach nur nervig, finde ich. Aber ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich eher in der Minderheit bin.
Aber geh doch mal zur Universität der Bundeswehr München und sag es denen.
Ja.
Sie da was vergessen haben.
Mach ich.
Auf Platz 4 geht es um das Wahlprogramm der Grünen für die Bundestagswahl im Februar. Dieses Wahlprogramm haben sie diese Woche vorgestellt. Genauso übrigens wie auch die Union, die SPD und die FDP. Also es war die Woche der Wahlprogramme, kann man sagen. Aber die anderen haben tatsächlich viel weniger Likes und Kommentare bekommen. Also der Abstand ist auch riesig, ne? Bei den Grünen waren es 136.000 Likes. Und bei Union und SPD jeweils 45.000 und bei der FDP nur 35.000. Die einzigen, die ansatzweise in dieser Größenordnung sind wie die Grünen, ist die AfD mit 114.000 Likes.
Das sind jetzt keine Wahlprognosen dazu.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Es ist auf jeden Fall die Woche der Wahlprogramme. Von einigen Parteien sind die Wahlprogramme schon länger bekannt. SPD, Grüne und Union haben sie jetzt diese Woche vorgestellt. Wir wollen jetzt auch deshalb über diese 3 Parteien sprechen, aber wir sprechen auf jeden Fall in der nächsten Folge auch noch über alle anderen Parteien und ihre Wahlprogramme. Also nicht, dass ihr denkt, wir legen uns hier jetzt gerade auf irgendwelche Parteien fest oder so. Die kommen noch, versprochen, allerdings erst in der Folge im Januar.
Was alle diese Wahlprogramme eint, ist, dass sie einen großen Schwerpunkt beim Thema Wirtschaft legen, was ja auch zur aktuellen Nachrichtenlage passt und den größten Sorgen der Deutschen, wie das zum Beispiel der ARD Deutschland-Trend Anfang Dezember rausgefunden hat, aber auch ganz viele andere Umfragen, die immer wieder sagen, jetzt gerade ist halt Wirtschaft das große Sorgenthema. Und wir fangen mal mit den Grünen an. Also das Ziel der Grünen ist es, in den nächsten 4 Jahren das Leben wieder bezahlbar zu machen, sagen sie. Also das Wort bezahlbar fällt echt oft in diesem Programm. Dafür wollen sie zum Beispiel die Strompreise senken und gesetzlich versicherte Menschen bei der Pflege- und Krankenversicherung entlasten. Außerdem haben sie vor, einen sogenannten Bürgerfonds zu schaffen, mit dem die Rente mitfinanziert werden soll, insbesondere für kleinere Renten.
Ja, aber die große zentrale Forderung von den Grünen ist dann der Deutschlandfonds. Das ist wieder was anderes als der Bürgerfonds, aber ein Fonds, in den staatliches und privates Geld reinfließt. Und damit wollen die Grünen unter anderem das Bahnnetz, Schulen und Kitas sanieren und Unternehmen helfen, mehr zu investieren. Die Grünen wollen aber auch zusätzlich die Schuldenbremse reformieren, um mehr staatliche Investitionen zu ermöglichen.
Also die Grünen wollen Geld in die Hand nehmen und dafür auch Schulden machen. Das Thema Klima, was man ja traditionell mit den Grünen sehr verbindet, ist in diesem Programm jetzt ein bisschen zweitrangig geworden. Und wenn, dann gehen sie eben vor allem auf die sozialen Aspekte ein. Sie wollen ein Klimageld einführen, so wie sie das schon letztes Mal versprochen haben. Das Geld soll aus der CO2-Steuer kommen und als Entlastung an Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen gehen. Die CO2-Steuer gibt es zum Beispiel auf Benzin, Diesel und Erdgas. Hintergrund ist, dass wohlhabende oder reiche Menschen durch ihren Lebensstil viel mehr CO2 ausstoßen.
Und um all ihre Vorhaben zu finanzieren, wollen die Grünen unter anderem MilliardärInnen stärker besteuern, Geldwäsche stärker bekämpfen und umweltschädliche Subventionen schrittweise abschaffen. Also eine umweltschädliche Subvention kann zum Beispiel sein, dass es aktuell keine Steuer auf Flugzeugkerosin gibt oder sowas.
Genau, und wir haben natürlich nochmal speziell geguckt, was steht da eigentlich für unsere und die nächsten Generationen so drin. Habeck hat sich dafür ausgesprochen, Auszubildende beim Führerschein finanziell zu unterstützen. Er schlägt 1.000 Euro vom Staat vor, aber auch die Unternehmen sollen sich beteiligen, zum Beispiel mit 500 Euro.
Ja, aber ein Führerschein kostet inzwischen halt 3.000 Euro.
Ja,
also, ja gut.
Aber zumindest ein bisschen.
Das ist ja schon mal was.
Genau. Und die Grünen versprechen auch, dass sie mehr Wohnheime für Azubis und Studierende bauen wollen.
Dann kommen wir zur SPD. Die hat sich auch viel Gedanken um die Wirtschaft gemacht. Um die wieder anzukurbeln, setzt die SPD aber ein bisschen andere Schwerpunkte. Und zwar will sie die Stromkosten senken. Außerdem will sie Unternehmen, die zum Beispiel in neue Geräte oder in neue Technologien investieren, steuerlich entlasten. Und um Investitionen zu fördern, wollen sie auch so einen sogenannten Deutschlandfonds gründen. Das Geld soll dann verwendet werden, um zum Beispiel das Strom- und Wärmenetz auszubauen, um Ladesäulen zu bauen oder auch neue Wohnungen. Und so wie die Grünen will die SPD auch die Schuldenbremse reformieren. Also unter anderem will sie die Obergrenze für Schulden erhöhen und es sollen auch bestimmte Zukunftsinvestitionen von der Schuldenbremse dann ausgenommen sein. Aber so richtig konkret ist es jetzt noch nicht, wie genau sie sich das vorstellen.
Die SPD hat außerdem einen großen Schwerpunkt auf Klima und Mobilität gesetzt. Sie wollen zum Beispiel ein Tempolimit auf den Autobahnen einführen und die Bahn ausbauen. Und traditionell setzt die SPD ja auch viel auf das Thema Rente und Mindestlohn. Bei der Rente sieht die SPD diesmal keine großen Veränderungen vor. Den Mindestlohn will sie aber erhöhen. Außerdem sollen hohe Einkommen stärker und gleichzeitig niedrige und mittlere Einkommen weniger besteuert werden. Und die Partei will sich dafür einsetzen, dass die Mietpreisbremse verlängert bzw. unbefristet wird, weil sie sonst Ende 2025 auslaufen würde.
Für junge Menschen will die SPD das BAföG erhöhen und digitaler machen und sie wollen, dass junge Menschen ab 16 Jahren wählen können. Und mit 17 sollen auch alle einen Mobilitätspass mit 500 Euro bekommen, mit dem sie dann zum Beispiel auch den Führerschein mitfinanzieren können.
Also junge Leute finden in diesem Wahlprogramm auf jeden Fall irgendwie Erwähnung, wenn auch nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass da die Grünen und die SPD beide auf Führerschein gehen, so dezidiert.
Irgendwie kommt mir das so ein bisschen plakativ vor.
Naja, wir schauen mal auf CDU, CSU. Die Partei will die Wirtschaft hauptsächlich durch Steuersenkungen bzw. Steuererleichterungen wieder ankurbeln. Außerdem will die Union auch den Solidaritätszuschlag streichen. Der Soli ist ja so eine Extrasteuer, die extra dafür genutzt wird, um den Osten zu unterstützen. Den müssen gerade nur die höchsten Einkommen zahlen. Das soll sich jetzt eben verändern, dass es komplett wegfällt. Insgesamt würden diese Steuererleichterungen den Staat rund 100 Milliarden Euro in 4 Jahren, also in einer Legislaturperiode, kosten. Die Union bleibt eher vage, wie sie das finanzieren möchte, weil ja an anderer Stelle das Geld eingespart werden müsste oder eben Schulden aufgenommen werden müssten. Das wird relativ oft kritisiert. Sie sagen dann, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung Deutschlands die Prio ist, weil das ja dann auch zu mehr Steuereinnahmen führen würde. Die einzigen anderen Sachen, um Geld zu sparen, sind, dass sie das Bürgergeld in seiner jetzigen Form streichen und dafür ein günstigeres Modell einführen wollen. An der Schuldenbremse will die Union auf jeden Fall festhalten.
Ja, und ansonsten will die Union noch mehrere Ampelgesetze wieder rückgängig machen. Zum Beispiel die Cannabis-Teillegalisierung, dann noch das Selbstbestimmungsgesetz, was ja auch gerade erst eingeführt wurde, und auch das sogenannte Heizungsgesetz. Und dann gibt es noch das Thema Migration. Da verfolgt die Union auf jeden Fall eine sehr harte Linie. Also sie will die Migration nach Deutschland streng begrenzen. Konkret würde das bedeuten, mehr Zurückweisungen an den Grenzen und mehr Länder als sichere Herkunftsländer einzustufen.
Jo, was uns bzw. die nächste Generation nochmal besonders betreffen könnte, ist, dass die Union schrittweise eine Wehrpflicht einführen möchte. Die neue Wehrpflicht soll so funktionieren, dass nicht alle verpflichtet werden, sondern nach einem Losverfahren und je nach Bedarf der Bundeswehr. Um wen es da genau geht, also es geht um 18-Jährige, aber dabei ist es relativ oder sehr safe, dass die Männer gemeint sind. Ob die Frauen auch gemeint sind, ist nicht so ganz klar. Ja, und außerdem soll jedes Kind zwischen dem 6. und dem 18. Lebensjahr ein staatlich gesponsertes Depot bekommen, sagt die Union. Das heißt also, ein Konto mit ETFs oder Aktien. Bis zum 18. Lebensjahr zahlt der Staat dann 10 Euro im Monat ein nach diesen Plänen. Danach muss man sich dann eben selbst drum kümmern, wenn man weiter Geld einzahlen will oder halt nicht. Das Geld kann man auf jeden Fall erst ausgezahlt bekommen, wenn man in Rente geht. Aber das soll nicht die staatliche Rente ersetzen, sondern nur ergänzen.
So, das waren jetzt sehr viele Informationen, ja, sehr schnell hintereinander. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass wir hier jetzt einen Cut machen und die anderen Parteien dann in der nächsten Folge besprechen. Das war es erstmal mit den Parteiprogrammen von SPD, Union und Grüne.
Genau, die anderen kommen dann, wie gesagt, im Januar. Und es war auch nur eine Auswahl. Wir werden ja noch ein bisschen mehr über die Wahlen reden.
Genau, es gibt auch noch Sonderfolgen dazu.
Genau, also wenn euch ein Thema fehlt, dann kommt es bestimmt noch vor. Aber schreibt es uns gerne auch.
Ja, bitte. Aber wir waren ja eigentlich noch in den Tagesschau-Posts und wir haben noch den letzten Platz offen, nämlich Platz 5. Da geht es um Sternschnuppen, genauer gesagt um die sogenannten Geminiden. Das ist der stärkste Sternschnuppenstrom, der die Erde trifft, und zwar jedes Jahr im Dezember. Der Höhepunkt ist leider schon vorbei. Der war in der Nacht vom 13. auf den 14. Und bei gutem Wetter und bei absoluter Dunkelheit kann man dann bis zu 150 Meteore pro Stunde sehen. Dieses Jahr waren die Bedingungen für die Sternschnuppenshow aber leider nicht so gut. Durch den Vollmond werden viele von den eher schwachen Leuchtspuren leider überstrahlt. Hast du welche gesehen?
Nee, ich habe keine gesehen, aber ich habe ja eine Dachgeschosswohnung mit so einem stachschrägen Fenster über meinem Bett. Und theoretisch,
du hättest dich in Position bringen müssen.
Theoretisch hätte ich sie sehen können, aber ja, es war auch bewölkt, glaube ich, die ganze Zeit.
Ich habe auch nichts gesehen.
Und Geminiden sind ja nur die zweitbesten Sternschnuppen im Jahr. Die Leoniden sind natürlich die besten.
Ja, genau.
Ist so.
Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
Wir haben ja gerade drüber gesprochen, was Parteien wie die CDU, CSU, die Grünen und die SPD vorhaben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, weil die Wirtschaft stagniert und gleichzeitig steigen die Preise.
Warum das so ist und welche Lösungen es gibt, damit die Situation nicht noch schlimmer wird, das hat sich unser Politikformat Die da oben in einem neuen Video genauer angeschaut. Und wir lassen uns das Ganze jetzt nochmal von der Autorin Sarah Wagner einordnen. Die hat das Video nämlich recherchiert. Hallo Sarah.
Hallo.
Moin.
Okay, also die Wirtschaft stagniert in Anführungszeichen. Was bedeutet das denn eigentlich genau, wenn es kein Wachstum mehr gibt? Also ist es überhaupt so schlimm?
Ja, also kein Wachstum, das heißt einfach, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in ihrer Gänze schwächelt. Also diese Leistung misst man mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das ist so der gesamte Wert von Waren und Dienstleistungen, die in dem Land so hergestellt werden. Und dieses Bruttoinlandsprodukt, das stagniert seit Jahren quasi. Also die deutschen Unternehmen produzieren seit Jahren ungefähr gleich viel. Es gibt also kein Wachstum. Und das ist halt ein Problem, weil wir im Kapitalismus leben. Und in diesem System, der Kapitalismus, der ist auf Wachstum ausgelegt. Und wir verbinden eben Wirtschaftswachstum mit einem steigenden Lebensstandard. Es geht also, wenn man Wachstum haben will, am Ende einfach darum, dass man den Wohlstand in einem Land gleich hält oder eben sogar verbessert.
Aber wenn gleich viele Produkte produziert werden, keine Ahnung, gleich viele Autos und so, ist es doch jetzt erstmal keine schlechte Nachricht, weil das hieße doch, das
geht zumindest nicht abwärts.
Genau, es geht nicht abwärts. Und man hört aber doch jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen Massenentlassungen und so weiter. Also was hat das miteinander zu tun?
Genau, also jetzt gerade stagniert es noch, aber es gibt eben Prognosen, dass es in Zukunft schrumpfen wird, das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist eben eine schlechte Aussicht. Und die Unternehmen haben halt auch abseits vom Bruttoinlandsprodukt einfach gerade eine schlechte Ausgangslage. Und mit diesen ganzen Entlassungen und Co. kommt halt eben diese schlechte Wirtschaftsleistung doch bei uns an. Und deswegen machen sich viele gerade Sorgen.
Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die Gründe, dass es der Wirtschaft so schlecht geht?
Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Gründe für. Auf jeden Fall hatten wir die Corona-Pandemie und auch eine große Energiekrise. Das hat der deutschen Wirtschaft auf jeden Fall einen großen Kinnhaken verpasst. Und bis heute fühlt sich alles irgendwie super unsicher an. Und wir haben aktuell eigentlich drei ganz große aktuelle Probleme. Das ist einmal, wir konsumieren super wenig, weil wir alle gerade wenig Geld in der Tasche haben. Und weil wir nicht konsumieren, produzieren die Unternehmen wenig. Und für die ist es auch gerade teuer zu produzieren. Und dann exportieren wir auch noch wenig. Und das ist für so ein Land, was vom Export auch ziemlich groß abhängt, echt eine schlechte Mischung. Und dann gibt es auch ein paar strukturelle Probleme. Also uns mangelt es an Fachkräften, wir müssen die Wirtschaft irgendwie klimafreundlich machen, das kostet alles Geld. Die Infrastruktur ist in echt einem schlechten Zustand und das, obwohl die eigentlich essentiell für unsere Wirtschaft ist. Und dann sagen manche noch, wir haben viel zu viel Bürokratie. Also da gibt es irgendwie kurzfristige Probleme, aber auch langfristige.
Und also die kurzfristigen, die klingen jetzt schon alle sehr deutsch, muss ich sagen, aber die langfristigen, sind die auch nur hier in Deutschland gerade so oder geht es anderen Ländern auch so?
Nee, also das ist tatsächlich so, dass die Weltwirtschaft insgesamt schwächelt. Also jetzt Pandemie zum Beispiel, das war natürlich auf der ganzen Welt ein Problem und auch alle Krisen und Kriege, die gerade so stattfinden in so einem ganzen globalen Wirtschaftssystem, die beeinflussen auch andere Länder. Und das ist einfach in diesem Gesamtkonstrukt von einer globalisierten Welt ein Problem. Und genau deshalb kann Deutschland auch gerade nicht so viel exportieren, weil einfach gerade keiner so dolle Bock auf Konsum hat.
Sieht ja jetzt gerade so aus, als würde das Thema zum Hauptthema im Wahlkampf werden, die Wirtschaft. Wie können wir die Wirtschaft retten und so? Was ich mich da mal so ganz grundlegend frage, kann die Politik daran überhaupt was ändern? Also zum Beispiel, dass China billigere und bessere E-Autos baut als Deutschland, das ändert sich ja nicht, wenn es eine andere Regierung gibt. Also das sind doch halt Wirtschaftsthemen, da müssen doch Unternehmen etwas machen und nicht die Politik, oder?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aus welchem politischen Lager man vielleicht das auch betrachtet. Also natürlich kann man sagen, der Markt regelt das. Das ist dann so eine sehr wirtschaftsliberale Perspektive. Man kann aber genauso sagen, nee, der Staat muss jetzt eingreifen, indem es zum Beispiel Unternehmen unterstützt mit Geld, also mit Subventionen, damit die eben mehr produzieren können und eben mehr an diesen Standard rankommen, der vielleicht gerade in anderen Ländern gefahren wird, also dass sich die Unternehmen da besser aufstellen. Das sind so grundlegende Fragen, wie doll der Staat zum Beispiel in die Wirtschaft eingreifen soll. Also da gibt es verschiedene Lösungsansätze.
Was sind denn Dinge, die in Deutschland gerade wirklich was bringen würden, die man politisch umsetzen kann?
Genau, es gibt verschiedene Ansätze dafür. Der Staat kann jetzt zum Beispiel kurzfristig eingreifen, also in den Markt eingreifen und Preise regulieren oder deckeln, damit eben nicht mehr alles teurer wird.
Was für Preise? Also Strompreise oder so generell, dass er sagt, ein Croissant darf nur noch 1,50 kosten?
Dönerpreisbremse.
Genau, es geht um bestimmte Branchen, also eben zum Beispiel Strompreise, Energie, weil das super wichtig ist, sowohl für uns als Verbraucher, weil wir Strom brauchen zum Leben, aber eben auch für die Unternehmen, die produzieren mit Strom. Oder man kann auch im Supermarkt in Preise eingreifen. Genau, das kommt eben darauf an, wie dolle will man in die Wirtschaft eingreifen. Dann kann aber der Staat eben auch Subventionen für Unternehmen zahlen. Das habe ich eben schon erwähnt. Oder es gibt auch solche Ansätze wie eine Mehrwertsteuersenkung, dass der Staat jetzt die Preise über die Mehrwertsteuer senkt. Es gibt Zuschüsse wie den Inflationsausgleich, die wir auch in der Pandemie hatten. Oder eben auch Lohnerhöhungen, dass eben am Ende die BürgerInnen insgesamt wieder mehr Geld zur Verfügung haben, um eben zu konsumieren. Und dieser Konsum kann dann auch wieder die Produktion anregen. Denn wir haben ja so ein Konzept von Angebot und Nachfrage, was immer zusammenhängt. Genau, und deswegen gibt es da verschiedene Ansätze, eben den BürgerInnen wieder mehr Kaufkraft zu geben am Ende.
Mir kommt das so ein bisschen absurd vor, weil das ja wirklich sehr kleine Regler sind sozusagen, an denen man da zieht. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt auf Hygieneprodukte weniger Mehrwertsteuer gibt oder so, heißt es ja nicht automatisch, dass ich jetzt so viel Geld mehr im Portemonnaie habe im Monat, dass ich jetzt plötzlich Lust habe, davon sehr viel auszugeben und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es so, oder?
Genau, also das sind halt Ansätze. Man muss aber natürlich auch drauf schauen. Also das, was du gerade gesagt hast, eben, es sind nur kleine Sachen. Am Ende geht es eben um ein ganzes Konzept, um ein ganzes System. Da muss man eben auch längerfristig schauen, was sind jetzt gerade irgendwie die deutschen Probleme. Das eine ist auf jeden Fall wieder Sicherheit schaffen. Also wir haben gerade alle eine super unsichere Lage. Da wollen wir einfach kein Geld ausgeben, auch wenn wir am Ende des Monats 20 Euro mehr haben. Also ich glaube, wir brauchen alle einfach wieder mehr das Gefühl, dass wir in Sicherheit leben und uns nicht auf die nächste große Krise vorbereiten müssen. Das spielt da natürlich genauso rein wie eben diese kurzfristigen Ansätze.
Und es geht ja, glaube ich, auch viel darum, dass Unternehmen Lust haben, nach Deutschland zu kommen oder zumindest ihren deutschen Standort nicht aufzugeben oder dass sogar neue Unternehmen hier gegründet werden, die vielleicht auch super zukunftsträchtig sind und so. Wie kann das denn gelingen?
Genau, das sind auch eher so längerfristige Projekte, an denen Deutschland dann arbeiten muss. Viele sagen da, die Unternehmenssteuern sind viel zu hoch in Deutschland. Also im OECD-Vergleich liegt Deutschland da auf Platz 12 von 38, also im Schnitt eher hoch. Das heißt, Unternehmen müssen relativ hohe Abgaben zahlen in Deutschland. Da sagen manche, da muss man dran regeln, weil das macht Deutschland wieder attraktiver, dass eben Unternehmen nach Deutschland kommen. Dann Bürokratie reduzieren. Viele sagen, in Deutschland braucht alles ewig. Man muss viele Zettel ausfüllen. Das ist nicht so attraktiv. Das macht einfach alle Prozesse langsam. Genau, andere sagen, man muss ins Bildungssystem investieren, weil wir dann wieder mehr Fachkräfte bekommen, was auch attraktiv ist für Unternehmen, wenn sie wissen, okay, für meine Branche weiß ich, dass in Deutschland Leute sind, die das richtig gut können. Aber das sind eben alles Projekte, die echt langfristig sind.
Jetzt hast du immer mal wieder auch Sachen genannt, die bei uns normalen Leuten, sag ich mal, ankommen würden, also besseres Bildungssystem oder billigere Mehrwertsteuer oder so Sachen. Was wären denn generell so Auswirkungen, also wenn das mit der Wirtschaft jetzt wieder besser wird, was bei mir auch ankommen kann?
Also da geht es vor allem darum, dass man eben am Ende mehr Geld im Portemonnaie hat, also einfach unterm Strich. Aber es geht auch darum, dass das Geld am Ende mehr Wert hat. Also ich habe halt mehr Kaufkraft durch das Geld. Jetzt gerade ist es so, dass das Geld, was wir bekommen am Ende des Monats von unserer Arbeit, dass wir uns damit nicht mehr so viel leisten können wie vor ein paar Jahren. Und das Ziel ist quasi, dass dieses Verhältnis wieder ein bisschen ausgeglichener wird, dass wir von unserem Geld, was wir am Ende des Monats noch auf unserem Konto haben, einfach mehr kaufen können, mehr konsumieren können. Und das werden wir dann auf jeden Fall auch spüren, wenn dieser Reallohn, heißt das, wieder größer ist.
Sarah Wagner von unserem Politikformat Die da oben. Vielen Dank dir.
Danke.
Danke euch.
Und das Video zum Thema Wirtschaft findet ihr in unseren Shownotes verlinkt natürlich.
El Hotzo, also dieser Typ, den wahrscheinlich viele schon mit lustigen Zitaten auf Insta oder X gesehen haben, der sagt, dass er seine Ex-Partnerinnen jahrelang manipuliert und betrogen habe. Dazu hat er diese Woche ein Statement veröffentlicht und sich für sein Verhalten entschuldigt. Und dieses Statement war für viele Internetthema Nummer 1 diese Woche und wurde sehr viel diskutiert.
Wir machen das, was wir immer machen. Wir sortieren die Fakten nochmal. Hinter El Hotzo steckt ein Typ namens Sebastian Hotz. Und der hat am letzten Sonntag eben auf X und Blue Sky gepostet, dass er sich mit einem Statement zu Vorwürfen äußern möchte. Er schreibt dann, dass er in den vergangenen Jahren eine Beziehung wiederholt untreu gewesen sei und immer komplizierte Lügenkonstrukte aufgebaut habe. Er habe seine Ex-Partnerin manipuliert, gelovebombt und gegaslightet und dabei seine Position und sein Image als reflektierter Medienmann ausgenutzt, sagt er. Er schreibt außerdem, dass er öffentlich komplett andere Werte vertreten würde, während er privat eben ganz anders gehandelt habe. Am Ende entschuldigt er sich bei allen Menschen, denen er wehgetan habe.
Was genau das für Vorwürfe sind, auf die er da antwortet, geht aus dem Post von ihm nicht hervor. Im Internet wird aber vermutet, dass er auf einen Tweet von einer seiner Ex-Freundinnen eingeht und die soll über ihre negativen Erfahrungen in der Beziehung geschrieben haben. Allerdings eigentlich ohne seinen Namen direkt zu nennen, aber die Twitter-Bubble hat halt dann relativ schnell gecheckt, um wen es da gehen könnte.
Das Thema war nach dem Statement auch ziemlich schnell in den Trends auf X zum Beispiel. Und damit ging die Diskussion los. Erstmal gab es einige Leute, die gesagt haben, das ist vielleicht nicht cool, sich so in einer Beziehung zu verhalten, aber es ist halt privat und geht die Öffentlichkeit eigentlich nichts an. Keiner der Vorwürfe hat ja eine rechtliche Dimension, anders als bei vielen anderen Skandalen, über die wir bisher schon so geredet haben in diesem Podcast.
Trotzdem muss man sagen, und ich glaube, das war einfach auch großer Teil von der Diskussion, auch solche Manipulationen, die können eine Form von Gewalt sein, auch wenn sie nicht strafrechtlich relevant sind. Im Statement spricht er ja von Lovebombing und Gaslighting, das sind so neue Begriffe. Lovebombing heißt, dass man Leute einfach bewusst durch übermäßige Liebesbekundungen und vielleicht auch Geschenke an sich binden will und die Person aber dann vielleicht auch schnell wieder fallen lässt. Und das ist letztlich einfach ein Machtspiel und auch eine Form von emotionalem Missbrauch. Und beim Gaslighting wird versucht, einen anderen Menschen völlig zu verunsichern, sodass die Person dann nicht mehr zwischen Realität und Lügen unterscheiden kann. Beides sind Dinge, die nicht unbedingt bewusst gemacht werden. Ich glaube, die passieren auch oft unbewusst, aber trotzdem gilt eben halt beides auch als Form von psychischer Gewalt. Und deswegen ist es zumindest moralisch inakzeptabel und vielleicht eben halt auch ein Grund, darüber hier kurz zu sprechen.
Genau. Ein anderer Punkt in dem Fall El Hotzo ist auch, dass El Hotzo halt als linke, woke und feministische Stimme im Internet bekannt ist. Und er hat sich auch immer wieder in Talkshows und Podcasts über so Themen wie toxische Männlichkeit und so weiter geredet. Und jetzt sagt er eben selbst, im Privatleben war er hier ganz anders drauf. Also damit haben natürlich viele so ein Doppelmoralgefühl. Und ja, wir finden, die Influencerin und Aktivistin Daria Daria hat das Problem damit ganz gut zusammengefasst. Sie meint nämlich, El Hotzo habe feministische Themen zur Selbstvermarktung genutzt und dadurch auch finanziell profitiert. Und?
Männer, die sich öffentlich als feministisch deklarieren, erhalten sehr, sehr, sehr oft unkritische Bewunderung. Männer werden für das Minimum an feministischer Haltung gefeiert und bewundert, während Frauen für ihre feministische Arbeit oft kritisiert, mokiert oder ignoriert werden.
Ja, das ist halt dieses Bare Minimum Argument. Also Männer, die wirklich nur das Nötigste tun, also the bare minimum, die werden gefeiert, weil sie halt immer noch mehr tun als viele andere. Und gleichzeitig muss man auch nochmal anmerken, dieses Thema, das ging jetzt, glaube ich, auch nicht nur durch die Decke, weil Leute jetzt krass persönlich von El Hotzo enttäuscht waren, sondern ich glaube, einfach viele Leute sind eben auch Betroffene von solchen Manipulationstechniken in Beziehungen, also egal ob auch mit Männern oder mit Frauen, und erkennen einfach vielleicht auch das Verhalten ihrer Ex-PartnerInnen in dem, was El Hotzo gesagt hat, wieder und haben deshalb auch ein großes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Was ich persönlich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich das blöd finde, dass man darüber Witze macht. Also zumindest habe ich das so ein bisschen im Internet danach so mit verfolgt und das finde ich Ja, also wir wissen nicht, was an den Vorwürfen dran ist, aber man muss trotzdem nicht Witze auf Kosten von so Ex-Partnerinnen machen, einfach weil das ja vielleicht auch andere Leute lesen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und es, glaube ich, fühlt sich einfach nicht so schön an, wenn sowas dann auch noch durch den Dreck gezogen wird. Aber trotzdem würde mich jetzt noch interessieren, wie findest du denn eigentlich seine Entschuldigung? Oder nicht seine Entschuldigung, sondern die Art und Weise, wie er sie gemacht hat, weil das wurde ja auch viel diskutiert.
Also ich glaube, das war schon eine gute Entschuldigung. Also es war jetzt nicht...
Es war nicht die Non-Apology, die man ansonsten nach so Shitstorms eigentlich fast erwartet.
Genau, es wurde nichts über die ich habe den Eindruck erweckt oder sonst irgendwas. Er hat es ja auch gemacht, bevor irgendwie der große Shitstorm losging oder bevor jetzt irgendwie die Riesenkritikwelle kam, sondern es gab eben nur diese anonymen Vorwürfe, die wahrscheinlich auf ihn bezogen waren. Insofern war es per se schon, glaube ich, ein smarter Move und auch ein guter Move, das einfach klar zu benennen. Ich glaube, er weiß auch ganz genau, wie man mit Worten umgeht und was da gefordert wird, weil er ja, glaube ich, auch der Erste wäre, der eine Non-Apology kritisieren würde bei jedem anderen. Deswegen weiß er einfach, wie man es richtig macht. Ich weiß nicht, wie glaubhaft das dann am Ende ist, weil er hat ja jetzt, also ich meine, der Vorwurf oder das, was er jetzt selber eingesteht, ist ja, dass er ins Internet Sachen reinschreibt, für die er gar nicht steht. Und wenn er jetzt halt eine Entschuldigung da reinschreibt, die genauso formuliert ist wie alle, das wollen, so, ob man dem dann glauben kann, weiß ich halt nicht. Und diese andere Sache, er hat es natürlich auch irgendwie geschickt gemacht. Bei X kann man ja auf andere Tweets
ein
antworten.
Ein
Tuco machen. Und das hat er eben gemacht. Er hat unter einen Account, einen zweiten Account von sich, der viel kleiner ist, quasi dieses Statement drunter gepostet. Offenbar mit dem Ziel, dass es dadurch nicht so viele Leute mitkriegen. Und ich nehme mal an, ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich ein großes Thema war, es war halt trotzdem in der Bubble, die sich für ihn interessiert, halt ein Thema. Und die ganzen Leute, die halt bei Instagram nur so seine lustigen Tweets mitkriegen oder auch bei X oder so, die werden dieses Statement vielleicht gar nicht gesehen haben und sich dafür auch nicht interessieren. Ja.
Das habe ich mich gefragt, weil ich dachte, am Ende haben doch jetzt trotzdem alle darüber berichtet und das mitbekommen. Aber ja, am Ende, also vielleicht ist es auch gar nicht so.
Wenn man so reflektiert über Medien irgendwie
rangeht. Das können wir auch nicht beurteilen, weil wir immer viel zu tief drinstecken.
Ich frage mich das schon immer so, wie viel kriegt es dann halt ein... Halt diese ganzen Streamer-Leute, zum Beispiel so ein Zabex oder so, der wird wahrscheinlich auch so lustige Gags von dem mal gesehen haben auf Instagram. Ich glaube jetzt aber nicht, dass der überhaupt weiß, wer El Hotzo ist oder sich damit dann größer auseinandersetzt. Das sind ja einfach ganz andere Welten.
Ja, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen der bittere Beigeschmack, den viele haben, dass es eben halt nicht auf dem Main-Account als ganz normaler Post gepostet wurde. Und was mir persönlich auch darin gefehlt hat, um das jetzt wirklich auch als glaubhaft wahrzunehmen, er schreibt darin auch nicht, was er jetzt vorhat, um das vielleicht zu verarbeiten oder dass er sich vielleicht vornimmt, dass sowas nicht mehr passiert oder so. Also es ist ja sehr rückwärtsgewandt und nicht wirklich auf die Zukunft. Also das geht uns natürlich dann vielleicht im Endeffekt auch einfach nichts an, aber das hat für mich in der Entschuldigung einfach noch gefehlt.
Ja.
Aber irgendwie ist auch, ich finde es ist schon wieder fast verflogen, oder? Also es war so am Sonntag so richtig groß und Montag und jetzt ist auch schon wieder gefühlt rum. Die Diskussion. Jedenfalls hat El Hotzo stand jetzt seit dem Statement nichts mehr dazu gepostet.
Junge Menschen in Deutschland und in der EU werden immer einsamer. Mehr als die Hälfte der Menschen zwischen 18 und 35 in Europa fühlt sich einsam. Das sagt eine neue Studie von der Bertelsmann Stiftung, die am Montag vorgestellt wurde.
Für die Studie hat die Stiftung rund 24.000 Menschen in allen EU-Staaten online befragt, davon knapp 3.000 auch aus Deutschland. Und das Problem Einsamkeit, das betrifft junge Menschen in der ganzen EU. Also das kann man auf jeden Fall feststellen. Es gibt aber trotzdem auch Unterschiede zwischen den Ländern. Also besonders einsam sind junge Menschen in Frankreich und am wenigsten einsam sind junge NiederländerInnen. Also beides jetzt auch keine Klischees oder so, mit denen ich jetzt gerechnet hätte. In Deutschland sind fast 40% der jungen Menschen entweder moderat einsam und gut 12% fühlen sich wirklich stark einsam. Und einmal ganz kurz, weil ich finde das auch wichtig zu sagen, was die eigentlich als Einsamkeit definieren. Also die sagen, das ist ein unangenehmes Gefühl, das man empfindet, wenn die vorhandenen sozialen Beziehungen nicht dem entsprechen, was man sich wünscht oder braucht.
Genau, ist, glaube ich, wichtig, dieses Gefühl, also dass es ein Gefühlsding ist, es nicht... Alleine sein und Einsamkeit sind ja zwei getrennte Dinge.
Genau.
Außerdem hat diese Studie jetzt noch rausgefunden, dass jüngere Erwachsene sich häufiger einsam fühlen als ältere. Dieser Trend hat während der Pandemie angefangen und die Studie zeigt jetzt, dass das immer noch anhält. Und das ist ja so traditionell, denkt man ja, die Alten vereinsamen dann irgendwann, aber das ist schon crazy.
Das ist jetzt auch nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass man sich ja auch einsamer fühlt, wenn man mehr vorgelebt bekommt, was andere gerade machen. Und ich denke schon, dass Social Media auch einen Einfluss darauf hat, wie einsam man sich fühlt, wenn man sich denkt, oh, die anderen haben jetzt aber gerade Time of their lives. So. Was ich trotzdem aber auch noch spannend fand, ist, dass die Studie auch einen Risikofaktor für Einsamkeit ausmacht, den man vielleicht erstmal so nicht auf dem Schirm hat, und zwar Bildung. In Deutschland und auch in der EU insgesamt sind junge Menschen ohne Schulabschluss statistisch gesehen häufiger einsam als Menschen, die zum Beispiel einen Master haben. Warum das so ist, das lässt sich bisher nicht ganz sicher sagen. Es gibt aber verschiedene Erklärungsansätze und einer davon ist, dass Leute mit einem höheren Abschluss meistens einfach auch mehr Geld verdienen und dadurch natürlich auch mehr am sozialen Leben teilhaben können, wenn sie zum Beispiel Kaffee trinken oder ins Kino oder feiern gehen wollen oder so.
Genau, also auch Gemeinsamkeit hat ja oft was mit Geld zu tun. Ja. Und noch ein wichtiger Zusammenhang, die StudienautorInnen, die warnen davor, dass Einsamkeit auch dazu führen kann, dass man sich in der Gesellschaft nicht mehr so zugehörig fühlt. Und dadurch kann dann Einsamkeit dann auch zu einem politischen Problem werden. Deswegen fordern sie Maßnahmen, um Einsamkeit zu bekämpfen. Und zwar welche, die konkret auf junge Menschen zugeschnitten sind, weil die meisten Maßnahmen sich aktuell eher eben an ältere Menschen richten. Eine Maßnahme könnten zum Beispiel mehr Beratungsangebote sein, online, aber auch pädagogische Fachkräfte und PsychologInnen.
Und wenn ihr selbst von Einsamkeit betroffen seid, verlinken wir euch auf jeden Fall auch noch ein paar Hilfsangebote in den Shownotes.
Ich glaube ja ehrlich gesagt auch, dass es ein großes Problem ist, dass Kirchen und Vereine und so seit Jahrzehnten massiv an Einfluss verlieren. Also das kann man ja finden, wie man will, aber das waren und sind halt Orte, die ganz viel in die Kinder- und Jugendarbeit investiert haben. Und das ist halt irgendwie schwer zu ersetzen, weil ich glaube, so ganz viel ist ja so diese Gruppen in Vereinen, in, was weiß ich, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Kirchensachen und so, wo ganz viel organisiert wird und wo auch ganz viele verschiedene Schichten zusammenkommen, wo es einfach so klar ist, wo nicht so aussortiert wird irgendwie. Und das gibt es gerade in der Form, glaube ich, kaum noch. Also Schule natürlich, aber sonst halt nicht.
Ja, da sind wir ja dann auch wieder beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das ist ja auch ein Thema, worüber wir bei den Ostwahlen zum Beispiel viel gesprochen haben, wo es nämlich auch darum ging, dass einfach so Strukturen nicht mehr da sind, manchmal durchs Internet ersetzt wurden, manchmal halt eben aber auch nicht. Und dass man sich ja dann eben weniger zugehörig fühlt zu einer Gesellschaft und dann auch andere Wahlentscheidungen zum Beispiel trifft.
Wir machen nochmal ein Update zur Lage in Nahost. Und zwar gucken wir kurz auf die Lage zwischen Syrien und Israel diesmal. Wir haben ja die letzten beiden Wochen schon viel über den Sturz von Diktator Bashar al-Assad in Syrien gesprochen und was das für das Land, aber auch für die syrischen Menschen in Deutschland bedeutet. Und jetzt eben nochmal dieser Fokus.
Die politischen Veränderungen in Syrien haben nämlich auch einen anderen Player auf den Plan gerufen, und zwar Syriens Nachbarland Israel. Die beiden Länder haben ja schon oft Krieg geführt und sind sich, glaube ich, auch nicht so gut gesonnen. In den letzten Wochen hat Israel jetzt hunderte Luftangriffe in Syrien geflogen und nutzt gerade so ein bisschen einfach diese unklare Lage, um militärische Ziele in Syrien anzugreifen. Und damit will Israel vermutlich sicherstellen, dass von seinem Nachbarland keine Bedrohung mehr ausgeht, weil Syrien ist nämlich auch immer wieder von Israels Feinden, also Iran und der Hisbollah-Miliz, unterstützt worden.
Außerdem sind israelische Truppen in die Pufferzone zwischen Syrien und den Golanhöhen eingerückt. Diese Golanhöhen, das ist so ein kleines Gebirge an der Grenze von Israel, dem Libanon, Syrien und Jordanien, also da im Norden von Israel. Eigentlich gehören die zu Syrien. Israel hält das Gebiet aber seit Jahrzehnten besetzt. Das wird international nicht anerkannt und ist aus deutscher Sicht auch ein Völkerrechtsbruch. Das sehen auch fast alle anderen Länder so, außer die USA. Die hatten nämlich unter Trump anerkannt, dass das israelisches Gebiet ist. Ja, und seit ein paar Tagen ist jetzt die israelische Armee eben in die Pufferzone vorgerückt. Das ist eine Zone zwischen diesen Golanhöhen und Syrien, die eigentlich demilitarisiert sein soll.
Auf den Golanhöhen, da gibt es schon jüdische Siedlungen, aber die israelische Regierung will die israelische Bevölkerung in dem Gebiet jetzt verdoppeln. Und die Golanhöhen, die sind halt auch einfach ein strategisch wichtiges Gebiet. Und zwar ist es so ein Felsplateau im Gebirge. Und von da aus hat man einfach eine sehr gute Sicht, einmal auf den Südwesten von Syrien, aber eben auch auf den Norden von Israel. Und aktuell ist es eben auch einfach noch nicht ganz klar, welche Beziehungen Israel und Syrien jetzt haben werden. Einfach weil diese islamistischen Rebellen in Syrien ja gerade erst an die Macht gekommen sind und man noch nicht so richtig weiß, was die wollen. Ja, und Netanyahu, der droht jetzt den syrischen Machthabern einfach schon mal prophylaktisch durch die militärischen Schritte.
Diese Pläne von Israel, die sorgen gerade für viel Kritik, zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung oder auch von den Vereinten Nationen. Wir haben deswegen mal bei der ARD-Israel-Korrespondentin Bettina Meyer nachgefragt, was die Menschen, die auf den Golanhöhen leben, darüber denken.
Erstmal muss man unterscheiden, dass die Golanhöhen geteilt sind. In einen syrischen Teil, zu dem auch die Pufferzone zählt, von der immer alle reden, wo die israelische Armee jetzt nach 50 Jahren erstmals wieder einmarschiert ist. Der andere Teil der Golanhöhen ist von Israel annektiert worden. Dabei wurden ganze Familien getrennt. Auf der israelischen Seite wohnen noch etwa 20.000 Drusen, eine religiöse Minderheit in Israel. Die fühlen sich meist als Syrer und nicht als Israelis. Sie lehnen die israelische Besatzung ab. Und die protestieren jetzt auch dagegen, indem sie die syrische Fahne an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel in der Stadt Mashdal Shams, aufgehängt haben. Die lehnen auch die israelische Staatsbürgerschaft ab, weil sie nicht im Militärdienst irgendwann mal gegen ihre Cousins auf der anderen Seite kämpfen wollen. Der größte Wunsch dieser Menschen ist es, mit ihren Familien in Syrien wieder vereint zu sein. Zum anderen, das muss man auch unterscheiden, leben auf den Golanhöhen auch etwa 30.000 jüdische Israelis. Deren Leben ist aber im Krieg vor allem durch den Beschuss der Hisbollah aus dem Libanon zum Stillstand gekommen. Bei denen überwiegt immer noch die Angst, dass sie Terroristen auf der anderen Seite der Grenze angreifen könnten, ähnlich wie am 7. Oktober. Und viele dieser jüdischen Israelis unterstützen die Ansage von Netanyahu, dass Israel im Golan die Bevölkerungszahl verdoppeln will. Die interpretieren das so, dass Israel die Region wieder für Israelis bewohnbar machen will nach dem Krieg. Die Drusen übrigens lehnen die Verdopplung der israelischen Bevölkerung ab, weil sie darin eine Verschärfung der Besatzung sehen.
Dabei stellt sich jetzt natürlich die Frage, werden wirklich viele Israelis in die Golanhöhen ziehen, wenn Netanyahu eben da Investitionen verspricht? Das glaubt Bettina Meyer aber tatsächlich nicht.
Also das Regierungskabinett hat für die Pläne etwa 10 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Damit kann man jetzt noch nicht viele neue Städte bauen. Ich sehe das auch erstmal als symbolischen Akt, als eine Art Ansage, dass Israel die Golanhöhen auf keinen Fall aufgeben will. Die Annexion Israels im Jahr 1981 ist ja sehr umstritten. Und auch Deutschland hat sich dagegen ausgesprochen. Aber der damalige und jetzt wiedergewählte US-Präsident Donald Trump hat im Jahr 2019 erstmals gesagt, dass der Golan israelisches Staatsgebiet ist. Das widerspricht zwar dem Völkerrecht, aber Israel hat in den USA da einen starken Partner. Insofern, wenn Trump ins Amt kommt, gehe ich davon aus, dass er Israel bei den Plänen auch international unterstützen wird. Vielleicht gibt es sogar Geld aus den USA für Bauvorhaben. Alles ist möglich. Im Golan gibt es übrigens schon ein Kibbutz mit dem Namen Ramat Trump, das ihm aus Dankbarkeit gewidmet wurde. Eine Schwierigkeit bei der Verdopplung der Bevölkerungszahlen sehe ich übrigens darin, dass viele Menschen im Norden Israels sich noch immer nicht wieder zurück in ihre Häuser an der Grenze trauen. Es läuft ja immer noch die 60-tägige Waffenruhe mit der Hisbollah, die zwar hält, aber brüchig ist. Insofern müsste man auch erstmal so viele Menschen finden, die da wieder wohnen wollen.
Das war Bettina Meyer aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Die islamistischen Rebellen, die jetzt den Großteil von Syrien kontrollieren, die haben sich bisher nicht zu Israels Plänen geäußert. Wir sprechen jetzt kurz über Drohnen, also unbemannte Flugobjekte und irgendwie auch unbekannte Flugobjekte. Über den USA und aber auch über Deutschland sind nämlich ganz viele Drohnen aufgetaucht und man weiß nicht so genau, warum. Und irgendwie, ja, klingt das alles erstmal sehr wild.
Das Ganze geht schon seit ein paar Wochen, vor allem im Nordosten von den USA, also New York, New Jersey und so. Da sehen wohl richtig viele Leute ständig Drohnen und fühlen sich davon verunsichert. Also auch Joe Biden hat sich dazu schon geäußert. Der sagt, das wird überprüft, aber davon würde jetzt erstmal keine Gefahr ausgehen. Und die Drohnen, die wären legal, also entweder von privaten Hobby-Drohnenfliegern oder von der Polizei. Und viele Aufnahmen auf TikTok und so würden eigentlich auch gar keine Drohnen zeigen, sondern Hubschrauber oder kleine Flugzeuge. Aber das FBI würde jetzt auf jeden Fall ermitteln.
Was auch immer man da sieht, geholfen hat diese Erklärung bisher nicht. Auf TikTok verbreiten sich diese Videos von diesen Drohnen oder vermeintlichen Drohnen jedenfalls massiv und führen natürlich dann auch zu allen möglichen Theorien, was dahinter steckt. Einige haben Sorgen, dass das ausländische Drohnen sind, die sie überwachen. Andere sagen, dass die Regierung selbst dahinter stecken würde. Und manche reden auch davon, dass das der Anfang einer Alien-Invasion ist.
Seriöse Expertinnen sagen aber, da steckt wohl einfach gar nichts dahinter. Die meisten Videos, die zeigen wirklich einfach normale Flugobjekte. Aber auch Donald Trump hat sich mittlerweile eingeschaltet. Der sagt, etwas Seltsames gehe hier vor. Die Regierung solle entweder sagen, was dahinter steckt, oder die Drohnen abschießen. Und diese Forderung, die gibt es tatsächlich öfter. Also Menschen fordern, dass die Regeln im Heimatschutz verändert werden sollten, damit man feindliche Drohnen leichter abschießen könne.
Mich erinnert dieses ganze Ding irgendwie an diese angebliche Bettwanzenplage in Paris. Das war ja letztes Jahr im Herbst oder auch im Sommer ein Riesenthema auf Social Media. Hatten wir hier dann auch im Podcast kurz eingeordnet, nämlich dass es zwar natürlich Bettwanzen gibt in Paris, aber keine Riesenvermehrung oder so, jetzt keine riesige Plage, aber alle möglichen Leute auf TikTok haben eben Videos gepostet von irgendwelchen Sitzen, die ein bisschen aufgeribbelt waren oder so, und man hat dann gesagt, so, da sind bestimmt Bettwanzen drin gewesen und so, und dadurch wurde eine riesige Panik ausgelöst und auch da waren lauter Insekten gefilmt, die gar keine Bettwanzen waren und so. Also es war wirklich so ein panikhaftes Verhalten plötzlich. Und vor einem knappen Jahr kam dann der Vorwurf aus Paris, dass diese Panik auch von Russland mit ausgelöst worden wäre.
Aber trotzdem jetzt nochmal zurück zu den Drohnen. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Dass andere Länder in den USA spionieren wollen, das wissen wir ja zum Beispiel auch spätestens seit diesen chinesischen Spionageballons vor knapp 2 Jahren. Und das Besondere ist, auch in Süddeutschland gibt es gerade wohl vermehrte Drohnensichtungen. Also vor allem über Ramstein. Das ist ja dieser Ort in Rheinland-Pfalz, wo der größte Militärstützpunkt von den USA in Deutschland ist. Aber auch über mehreren Chemieanlagen. Das zeigt eine Recherche von WDR und NDR.
Genau, auch in Deutschland heißt es von Ermittlern, dass manche vermeintliche Drohnen einfach Verwechslungen seien. Aber laut WDR und NDR sehen auch Ermittler vom Landesverfassungsschutz, dass es sich teilweise um russische Aufklärungsdrohnen handeln könnte. Wie gesagt, wir wissen es nicht, es wird ermittelt. Wenn es was Neues gibt, dann sagen wir Bescheid. In Deutschland ist das Thema bisher noch nicht so riesengroß. In den USA ist es aber wirklich eine Riesendebatte.
Wir drehen noch mal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Und es gibt Updates zum Skandal rund um die Band Jeremias. Es gab ja vor ein paar Wochen Vorwürfe wegen Machtmissbrauch gegen den Fotografen von der Band. Und Jeremias hatte daraufhin eine Stellungnahme veröffentlicht, die sehr viel Kritik ausgelöst hat. Nach einer einmonatigen Social-Media-Pause ist die Band aber jetzt wieder zurück und hat diese Woche ein Video auf Instagram gepostet. Und darin haben sie angekündigt, dass ein geplantes Konzert Ende Dezember jetzt tatsächlich stattfinden soll. Und außerdem haben sie einen Code of Conduct ausgearbeitet, also praktisch so einen Leitfaden mit Verhaltensregeln für die Band und aber auch für ihr Arbeitsumfeld. Da steht zum Beispiel drin, dass sie ihre männlichen Privilegien reflektieren wollen und zu mehr Gleichberechtigung in der Musikbranche beitragen wollen.
Gleichzeitig soll es ab jetzt in der Crew eine feste Awareness-Person geben, die ansprechbar ist, wenn einem problematisches Verhalten auffällt. Dazu kommen lokale Awareness-Teams und es soll QR-Codes geben, die man auf dem Konzert scannen kann und dann kann man anonym mit dem Awareness-Team chatten. Die Kommentare sind insgesamt ziemlich positiv auf dieses Statement. Viele sagen, dass das gute Schritte sind und freuen sich, dass die Band zurück ist. Manche sagen aber auch, dass es sehr wirkt wie Schadensbegrenzung.
Und manche sagen, dass es auf großen Konzerten einfach manchmal nicht so gutes Internet gibt und dass es schwierig werden könnte mit den QR-Codes. Muss man vielleicht nochmal dran feilen. Der Missbrauchsprozess von Gisèle Pelicot ist am Donnerstagnachmittag zu Ende gegangen. Da geht es um sexualisierte Gewalt und wenn ihr euch das nicht anhören wollt, dann springt gerne zur nächsten Kurz-Kurz-News.
Genau, kurz nochmal zur Erinnerung. Gisèle Pelicots Ex-Mann, der hat sie fast 10 Jahre lang mit Schlafmitteln betäubt, vergewaltigt und über einem Forum andere Männer eingeladen, sie auch zu vergewaltigen. Er hat das alles gefilmt. Am Ende konnte die Polizei 50 Männer aus den Videos identifizieren. Die standen jetzt alle vor Gericht zusammen mit Dominique Pelicot, also dem Ex-Mann von Gisèle. Und jetzt am Donnerstag wurden eben alle 51 Männer schuldig gesprochen. Dominique Pelicot wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, die anderen Angeklagten zwischen 15 und 3 Jahren Haft. Insgesamt sind die Haftstrafen niedriger ausgefallen als das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.
Also wie aktuell das Thema ist, das zeigt tatsächlich eine neue Recherche von unserem Investigativformat Steuerung F. Und zwar haben da ein Jahr lang 2 Redakteurinnen ein Vergewaltigernetzwerk auf Telegram beobachtet und in den Gruppen geben sich die Männer halt so Tipps, wie sie ihre Freundinnen, Ehefrauen oder auch Schwestern betäuben und vergewaltigen können. Und einige teilen auch Videos und Fotos von ihren Übergriffen. Und unter den Männern in den Gruppen sind auch Deutsche. Zum Teil sind da wirklich sehr heftige Bilder und Nachrichten dabei. Also schaut euch das wirklich nur an, wenn ihr denkt, dass ihr das verkraften könnt. Aber ich finde es eine sehr wichtige Recherche und es ist ein sehr wichtiges Thema.
Der Verfassungsschutz will offenbar die AfD in Brandenburg als gesichert rechtsextrem einstufen. Laut Recherchen von SZ, WDR und NDR hätte diese Einstufung als rechtsextrem eigentlich schon im November stattfinden sollen. Jetzt soll das aber wohl doch erst nach der Bundestagswahl passieren. Der Verfassungsschutz hatte nämlich Sorge, dass das als Einflussnahme auf die Wahl bewertet werden könnte. Bisher ist die AfD Brandenburg nur als Verdachtsfall gelistet. Aber der brandenburgische AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, der ist schon als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wann genau der Verfassungsschutz die Einstufung jetzt doch machen wird, das ist noch nicht bekannt.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden. Also am Dienstag ist schon Heiligabend und außerdem wird ab dem Abend vom 25. Dezember Chanukka gefeiert, und zwar bis zum 2. Januar. Bei dem jüdischen Lichterfest wird an jedem Abend eine Kerze mehr im Chanukka-Leuchter angezündet, sodass am letzten Abend dann alle Lichter brennen. Aber egal, ob ihr Weihnachten oder Chanukka feiert, wir hoffen, ihr habt ein paar gemütliche Tage zum Runterkommen. Und es gibt tatsächlich noch eine gute Nachricht, weil am Samstag, also am 21. Dezember, ist schon die Wintersonnenwende und damit die längste Nacht des Jahres. Ab da werden die Tage dann endlich wieder länger.
Genau. Nächste Woche machen wir dann hier im Podcast einen Jahresrückblick. Da wird es dann um die größten politischen Themen von 2024 gehen, aber natürlich auch alles darum, was so popkulturell und so los war. Das heißt, da könnt ihr nochmal das ganze Jahr reflektieren. Die Folge erscheint ganz normal am Freitag, also am 27.12. Die haben wir jetzt allerdings auch schon vorproduziert. Das nur zur Transparenz. Wir machen nämlich 2 Wochen Urlaub und die nächste reguläre Folge erscheint dann erst
am 10. Januar.
Richtig.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier in dieser Woche das Reh.
Ihr hört jetzt ein Babyreh.
Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es gerade?
Ja, ist gut.
Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
Alright, the cops are coming right now.
Ja.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.